Ja, ihr seht es hier schon am Monitor. Das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Paulus, ein Vorbild für uns. Letzten Sonntag haben wir ja von Gunnar gehört, dass Paulus die Gemeinde in Philippi zu einer christusähnlichen Einstellung führen möchte. Das ist so das Ziel des Paulus gewesen. Und in dieser Sache sollten sie natürlich Gott anbeten, in dieser Weise. Und hier nochmal den Text, um den roten Faden auch für uns heute aufzugreifen und danach fortzuführen. Paulus und Timotheus treten nicht als jemand Besonderen auf hier, sondern bezeichnen sich als Knechte von Jesus Christus. Also sie wollen ganz bewusst ja die Augenhöhe zu den Lesern des Philipperbriefs auch beibehalten. Paulus lässt in sein Herz und Gebetsleben auch hineinschauen. Ja, sehen wir hier in Vers 3, ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke. Das heißt, er macht, wenn er an die Philipper denkt, dann sagt er immer wieder, danke, vielen Dank, lieber himmlischer Vater, für diese meine Geschwister. Ich freue mich sehr über sie. Und durch den gleichen Glauben an das Evangelium sind sie auch miteinander verbunden. Und zwar über viele Kilometer hinweg. Dabei sitzt ja Paulus im Gefängnis, die Philipper sind ja frei und trotzdem, man weiß um die Verbindung über den Herrn Jesus. Ja, der gemeinsame Glaube an Jesus verbindet Herzen. Wird hier sehr deutlich. Dann spricht Paulus auch aus, was in seinem Herzen auch weiter abläuft. Er sagt, dass er seine Mitgeschwister direkt auch im Herzen trägt. Ja, sehen wir hier in Vers 7. Und wahre Liebe hat natürlich auch die Sehnsucht, den anderen, den man eben lieb hat, auch ganz nahe zu sein. Ja, Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch verlangt. Das bedeutet, er möchte gerne nicht einfach im Gefängnis weiterbleiben, sondern er möchte gerne mit denen, denen er ja schreibt, auch in Beziehung treten. Das hängt ja mit der Liebe zusammen. Nachdem Paulus betont hat, dass er für die Philipper mit Freuden betet, sich mit ihnen in Evangeliumsgemeinschaft weiß, deutlich macht, dass sie in seinem Herzen einen großen Platz haben. Und daraufhin sagt er dann ein weiteres Gebetsanliegen, ja, wofür er dann immer wieder, also womit er Gott bestürmt, was er gemeinsam auch, also was er seinem Gott und natürlich auch dem Gott der Philipper sagt. Und zwar ab Vers 9, ihre Liebe soll wachsen. Sie sollen an Erkenntnis zunehmen. Im Blick auf das Wiederkommen des Herrn Jesus Früchte der Gerechtigkeit hervorbringen und das alles zur Ehre und zum Lob Gottes. Und dies, meine Geschwister, hat sicherlich auch die Philipper sehr gefreut, einen solchen Bruder und Freund in Paulus zu haben. Und bei dieser Betrachtung fiel mir dies für meine heutige Predigt besonders auf. Wir sollten, ja so heißt es hier auch, lauter, das heißt rein sein, ohne Anstoß auf den Tag der Wiederkunft des Herrn Jesus hinzuleben oder drauf zuleben. Ein Leben, das Frucht für die Ewigkeit bringen soll. Das war hier dem Paulus sehr wichtig, als er hier den Philipperbrief geschrieben hat. Und kommen wir jetzt zu dem heutigen Text. Wie soll jetzt ein christliches Leben, das vom Ziel her ausgerichtet ist, überhaupt praktisch aussehen? Ja, wie geht es denn in der Praxis dann los? Und da kann Paulus uns ein Vorbild sein. Und ich lese den Text. Ja, ab Kapitel 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut's? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen, denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird, durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu Schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit, ja alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Okay, das ist jetzt der Bibeltext und so einige Dinge werden wir da sehen. Ich habe drei Teile entdeckt, die möchte ich mit euch teilen. Einmal, da geht es dem Paulus nicht um sich, also nicht ich, sondern das Evangelium. Wird ja sehr stark betont, werden wir noch sehen. Und dann nicht ich, sondern die Geschwister. Ja. Der erste Gedanke, nicht ich. Mit Paulus ist ja einiges geschehen. Er ist gefesselt. Und wie reagiert er darauf? Was sollen die Leser des Philipperbriefs und letztendlich dann auch wir hier in Krassau mitbekommen? Es geht dem Paulus nicht um sich selbst. An mir geschieht Notvolles, so sagt Paulus. Ich bin gefangen. Aber wie gesagt, es geht gar nicht um mich, So eine Einstellung gibt es nur sehr selten auf dieser Welt. Eher beklagt sich der einzelne Mensch, ja, jeder denkt an sich. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon gehört. Jeder denkt an sich. Nur ich denke an mich. Ja? Und das ist Land auf, Land ab immer wieder festzustellen. Egoisten trifft man, soweit das Auge reicht. Warum? Es hängt von der Lebenseinstellung zusammen. Wer zum Beispiel glaubt, dass er alleine für sein Glück zuständig ist, jeder ist seines Glückes Schmied, vielleicht kennt ihr das auch, ja? Der muss natürlich ständig dafür sorgen, dass er Glück erlebt. Der muss ja ständig immer da schauen, ja? Wie kann ich glücklich werden? Wer meint, und das im Bild gesprochen, die Welt ist ein großer Selbstbedienungsladen, in dem man ohne zu zahlen eben mitnehmen kann, was das Leben bietet, dann handelt er natürlich so. Wer glaubt, dass nach dem Tod alles aus ist, dann versucht man hier so viel wie möglich auch mitzunehmen. Die einen werden vielleicht noch von ihrer persönlichen Moral etwas zurückgehalten und andere gehen da ganz hemmungslos vor. Im Grunde begegnet man immer wieder Menschen, die im Hier und Jetzt ihr ganzes Leben beurteilen. Im Hier und Jetzt. Das war bei Paulus wirklich anders. Und das ist bei Christen eigentlich auch wirklich anders. Sie haben eine andere Lebensausrichtung. Wir fragen einmal Paulus, hallo Paulus, wie lebst du? Was ist für dich wichtig? Wo setzt du, Paulus, die Schwerpunkte? Was soll am Ende, wenn Jesus kommt, herauskommen? Was würde Paulus antworten? Schauen wir in den Bibeltext. Nicht ich, sondern das Evangelium. Ich lese die ersten Verse hier noch einmal vor. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Er wird vielleicht sagen, schaut Geschwister, ich bin zwar gefangen und dies ist wirklich keine leichte Gefangenschaft, aber ich habe ja auch noch ein großes Verlangen, sogar zu sterben. Ja? Hier, Vers 23. Körperlich und vielleicht geistlich bin ich nicht auf der Höhe. Aber da meine Situation der guten Botschaft von Jesus Christus dient, dann will ich mich selbst hinten anstellen. Wichtiger, ja viel wichtiger ist, dass die Menschen mit dem Retter von der ewigen Verdammnis eine Bekanntschaft machen. Also Jesus rettet von der ewigen Verdammnis. Und die Menschen sollen dies kennenlernen. Hier werde ich immer wieder angesprochen. Paulus, warum bist du gefangen? Und ich kann immer wieder sagen, was mir der Herr Jesus bedeutet. Und hier in meinem Umkreis kennen jetzt alle Leute die gute Botschaft. Glaube an den Herrn Jesus. Vertraue ihm dein Leben an und du wirst gerettet. Meine Gefangenschaft dient zur Verbreitung des Evangeliums. Deshalb nehme ich sie an. Nun, Paulus, es gab zu deiner Zeit wirklich ja auch ganz schlimme Geschwister, die haben deine Situation ausgenutzt. Sie reisen jetzt in den Gemeinden umher, predigen zwar das Evangelium recht, aber immer wieder machen sie deutlich, dass du es nicht so recht getan hast. Sie untergraben deine Autorität, Paulus, und machen dich in den Gemeinden schlecht. Paulus, wie willst du dich ihnen gegenüber verhalten? Und was schreibt Paulus? Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ich werde mich auch weiterhin freuen. Paulus, der freut sich. Die Botschaft der Rettung wird gepredigt. Menschen bekommen mit, was der Herr Jesus für sie getan hat. Das ist für Paulus wunderbar. Genau das soll sein. Wenn seine Person dabei in ein schlechtes Licht gestellt wird, macht es ihm nichts aus. Ja, er freut sich, dass solche Leute Recht predigen. Es gibt ja heute so ein Kinderlied, die Susan kennt es wahrscheinlich auch. Links, rechts, geradeaus. Die Botschaft muss in die Welt hinaus. Links, rechts, geradeaus, tragt sie in jedes Haus. Ja, wer kennt's? Okay, also ich kenn's auch. Links, rechts, genau. Können wir vielleicht irgendwann mal auch als Monatslied haben. Ja. Davon war nämlich Paulus ganz eingenommen. Ganz gleich, wie es ihm geht, wenn nur das Evangelium weitergetragen wird. Übrigens hatte er damals auch Menschen kennengelernt, die Falsches weitersagten. Und da war Paulus unnachgiebig. Im Galaterbrief Kapitel 1, Vers 8 zum Beispiel schreibt er, dass jeder, der ein anderes Evangelium verkündigt, verflucht sei. Denn ein aufrichtiger Glaube an eine falsche Botschaft ist so, wie wenn man einem todkranken Menschen die helfende Medizin verweigert und ihn mit Umschlägen abspeist. Wenn aber ein Arzt, der eigentlich in seinem Herzen ein böser Mensch ist, doch das richtige Medikament verschreibt, dann hilft es dem Patienten. So auch hier. Wer eine falsche Motivation hat, aber das rechte Evangelium sagt, ist grundsätzlich ein Segen für den Zuhörer. Wer aber mit schönen und geistlichen Worten ein falsches Evangelium verkündigt, wird mithelfen, dass seine Zuhörer den ewigen Tod erleben. Natürlich ist es besser, wenn der Verkündiger aus Liebe zu Gott und den Menschen das Evangelium sagt. Aber Paulus freut sich auch über diejenigen, deren Motive ihm selbst schaden wollen. Und die aber doch noch das Evangelium sagen, über die freut er sich. Gibt es denn solche Menschen in der christlichen Versammlung, die sich auf Kosten von Geschwistern etwas mehr in den Fokus rücken? Dass man auf der einen Seite über Geschwister schimpft, damit man zeigt, wie gut man selbst ist. Gibt es das? Zur Zeit von Paulus gab es dies. Und es macht Paulus nichts aus. Das ist wichtig. Und das möchte auch ich noch mehr von ihm lernen. Auch ich will so in den Hintergrund treten, damit Gottes Botschaft hell leuchtet. Ich weiß, dass durch Menschen, durch ihr egoistisches und unbußfertiges Wesen Gottes Botschaft auch verhindert wird, ja sogar verlästert wird. Menschen wollen etwas sein, koste es, was es wolle. Oh, wie ist Paulus da anders? Wie ist er mir da auch ein Vorbild? Nicht ich, sondern das Evangelium. Und ich komme jetzt noch zum letzten Punkt. Nicht ich, sondern meine Geschwister. Nicht nur das Evangelium war für Paulus besonders wichtig, sondern auch die Menschen, die gemeinsam mit ihm an dem Inhalt des Evangeliums glauben. Seine geistlichen Geschwister. Hören wir noch einmal Original Paulus. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbaren Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen, das heißt zu sterben, und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Sehen wir, Paulus sieht den Tod nicht mehr als Schrecken. Er sagt, dass Sterben ihm Gewinn ist. Manche meinen, wenn sie sehr leiden, dass Sterben dann eine Erlösung ist, in gewisser Weise auch ein Gewinn wäre. Nun, die Bibel sagt nicht grundsätzlich, dass Sterben ein Gewinn ist, dass man beim Sterben gewinnt. Nein, der Herr Jesus selbst sagt, und das können wir auch nachlesen, in Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, welcher Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Jesus warnt somit vor der Hölle und macht deutlich, dass die Leiden, die wir in diesem irdischen Leben erleben können, nicht mit dem zu vergleichen ist, was nachher kommen kann. Die Hölle, davon spricht der Herr, ist wirklich ein schrecklicher Ort. Keine Krankheit, keine irdischen Schmerzen, keine irdische Qual ist mit der Hölle zu vergleichen. Wir sollten uns nicht vor dem Leid fürchten, was wir hier erleben, so sagt der Herr Jesus, sondern vor dem Leid, was nach dem Tod es in der Hölle gibt. Für denjenigen, auch wenn er noch so viele Schmerzen hat und des irdischen Lebens müde ist, ist Sterben kein Gewinn, wenn er in die Hölle kommt. Aber Paulus sagt, Sterben ist mir Gewinn, weil ich zu Christus komme, weil ich dann den sehen darf, ja, weil ich den umfassen darf, der mein Heiland und mein Herr ist. Wie freue ich mich, bei ihm zu sein, den ich hier schon angebetet habe. Aber, und nun kommt es, aber ich stelle meine Wünsche zurück, so Paulus. wenn eines noch Not tut, wenn er noch ein Segen bei seinen Geschwistern sein kann. Nicht nur, um Gemeinschaft mit euch zu haben, nicht alleine deswegen. Sicher, unter Freunden zu sein, ist schön. Aber für Paulus war es wichtiger, viel wichtiger, seinen Geschwistern zu helfen. Im Glauben zu helfen. Sie sollen auch das Ziel wunderbar erreichen. Und zwar mit großer Freude. Die sollen sich freuen. O Paulus hat seine Geschwister sehr lieb. Er möchte, dass sie im Glauben gefördert werden. Da habe ich mich gefragt, was würde ich wohl sagen, wenn sich jemand zur Aufgabe machen würde, meinen Glauben zu fördern? Und wenn er das auch noch sagt, würde mancher vielleicht nicht sagen, Moment, kümmere du dich um dich und ich kümmere mich um mich. Paulus verstand es so, dass er um der Förderung der Gläubigen nicht seiner eigenen Lust oder seinen eigenen Wünschen nachgehen soll, sondern in der Gemeinschaft bleiben soll, um später vielleicht wieder zu ihnen zu kommen. Welch ein Mann, der Paulus. Letztendlich steckt auch da wieder dahinter bei Paulus, dass Christus, sein Herr, durch seine Jünger, seine Mitgeschwister geehrt werden soll. Das möchte er. Die Philipper sollen dem Herrn Jesus danken. Für solch einen freundlichen Helfer, solch einen Apostel, der ihre Freude in Christus möchte. Das war sein Ziel. Die sollen sich freuen. Mithelfer der Freude. Nicht er, sondern das Evangelium. Nicht er, sondern die Gemeinde. Das waren seine Schwerpunkte. Angesichts dieses Vorbildes sollten wir da nicht auch Abschied nehmen von einer vielleicht allzu egoistischen Lebensweise. Dass wir vielleicht viel zu oft danach gefragt haben, was bringt's mir? Was kommt eigentlich für mich bei raus? Vielleicht fragen wir noch nicht unbedingt laut danach. Aber wir handeln danach. Welchen Nutzen habe ich davon? Anstatt könnten wir fragen, was kann ich dazu beitragen, dass das Evangelium gefördert wird? Wie kann ich meine Geschwister mehr kennenlernen, um mehr auch ein Stück meines Lebens mit ihnen zu teilen, damit wir auch die Chance haben, uns gegenseitig zu fördern. Paulus hat ein klares Ziel. Er wusste, er lebt, damit die Botschaft von Christus jedermann erfährt und dass die Gemeinde Christi hier auf der Erde gefördert wird. Der Prediger Watchman Nee schrieb einmal ein Buch, das heißt Das normale Christenleben. Wenn wir hier Paulus sehen, wie er handelte, dann dürfen wir nicht meinen, dass dies übertrieben wäre. Dass dies mit unserer Wirklichkeit nichts oder nur ganz wenig zu tun hätte. Nein, Paulus lebt ein normales Christenleben. Wir sollen den Blick nicht von den Gedanken der Welt blenden lassen, die gar keine Hoffnung hat, die dieses Leben als ein Leben im Supermarkt ansieht, in dem man eben so viel wie möglich zusammenraffen muss, um etwas vom Leben zu haben. wollen wir unseren Blick zu Christus richten. Wir können bei ihm ja auch zur Ruhe kommen und ihm danken, dass das größte Problem unseres Lebens gelöst wurde. Unser persönlicher Tod ist in seiner Hand. Wollen wir ihm danken für die neuen Ziele? Ziele, die in alle Ewigkeit ihren Bestand haben, nämlich für Gott und sein Reich zu leben, für seine Botschaft und seine Gemeinde. Es lohnt sich. Paulus konnte nur deshalb im Leid so stark sein, weil er fest verankert war, weil sein Leben den festen Halt in Christus hatte. Vielleicht denkst du jetzt, ja, das möchte ich auch. Dann mach daraus ein Gebet. Wir wollen uns still verneigen und wenn du jetzt denkst, Herr, verzeih, dass ich mich so oft selbst in den Mittelpunkt stellte. Verzeih, dass ich mich viel mehr um meine Annehmlichkeit und um meine Ehre kümmere, dann mach daraus ein Gebet. Wenn dein Wunsch es ist, Gottes Botschaft soll auch durch dich weitergesagt werden, dann bete und sag es deinem Herrn. Wenn du seine Gemeinde mitfördern willst und du weißt noch nicht wie und wo, dann bete. Ich will jetzt noch ein wenig Zeit zur persönlichen Stille geben. Also niemand soll laut beten, sondern einfach das nochmal selbst vor Gott bewegen. Und ich werde dann ein Gebet abschließen. Wir verneigen uns. Herr Jesus Christus, du guter Hirte, du hast gehört und gesehen, was meine Geschwister und auch ich gebetet haben. Und ich möchte dich herzlich bitten, erfüll ihnen diese Wünsche. Schenk ihnen das und auch mir, dass wir mehr zu dir hinwachsen, zur Ehre des Vaters. Dass auch wir mit voller Überzeugung auch sagen können, du bist unser Leben, Herr Jesus, du. Und wenn wir sterben, dann haben wir nur gewonnen. Denn dann sind wir endlich dort, ja, wo wir von Herzensgrund auch sein wollen. In deiner Nähe, als deine Braut, ewig mit dir verheiratet. Herr, so segne du uns weiter. Amen.